Hallo, mein Name ist Janine Krüger und ich bin die Stimme des Anleger-Podcasts des Effektenspiegel-Magazins. Wir sind mehr als nur ein Aktien-Podcast. Wir stehen für unabhängigen Börsenjournalismus und das seit 1971.
Es war ein turbulentes erstes Halbjahr 2026. Das ist nicht von der Hand zu weisen. Rekorde bei den Leitindizes, der Krieg zwischen Israel, dem Iran und den USA, die damit verbundene Blockade der Straße von Hormuz, ein Milliardenbörsengang, die Liste lässt sich endlos weiterführen. Wir ordnen für euch hier im Podcast regelmäßig die Geschehnisse an den Börsen ein und geben euch auch einen Ausblick auf die kommenden Monate. Nachdem wir nun das erste Halbjahr hinter uns gelassen haben, möchten wir dieses nun nochmal kurz Revue passieren lassen und über die zweite Jahreshälfte 2026 sprechen. Hierfür freue ich mich, eine euch bereits bekannte Stimme im Podcast begrüßen zu dürfen, nämlich Herrn Betzel von der Vermögensverwaltung WBS Hünneke. Hallo Herr Betzel, schön, dass Sie wieder dabei sind.
Hallo Frau Krüger, vielen lieben Dank. Ich freue mich, dass ich wieder dabei sein darf.
Herr Betzel, schauen wir zum Einstieg nochmal kurz, mehr oder weniger, auf die erste Jahreshälfte 2026. Es ging ja immerhin mit Rekorden los.
Raketenartig. Also der DAX ist ja aus den Startlöchern gesprintet und hat den Schwung aus dem Jahr 25 auch zunächst erstmal mit in das neue Jahr genommen. Das kann man allein daran sehen, dass der DAX in den ersten 8 Handelstagen allein um über 4% zugelegt hat. Das ging dann bis zum 13. Januar. Da wurde dann das bis Anfang Juli gültige Rekordhoch bei 25.507 Punkten markiert. So, und ab da ebbte das alles etwas ab. Da lief das Jahr dann etwas ruhiger. Das haben wir auch alle gesehen. Wir kennen das. In der Folge setzte dann bis Ende Februar eine gesunde Konsolidierung ein und der Beginn des Iran-Krieges, der hat dann zwischendurch, vor allen Dingen im März, zu einer deutlichen Korrektur geführt.
Ein weiterer Punkt, der immer wieder für Kursausschläge sorgte und für Sorgen sorgte auch, war die Furcht vor einer KI-Blase, die immer wieder aufploppte. Mit den Ergebnissen für das erste Quartal konnte die wiederum dann immerhin abgeschwächt werden.
Definitiv. Mit dem Thema Blase, schwierig. Ob wir uns wirklich jetzt schon in einer Blase befinden oder nicht, das ist wirklich schwer zu beurteilen. Wir diskutieren ja das Thema mittlerweile schon bestimmt seit 2 Jahren immer mal wieder. Und also nach meiner Einschätzung, glaube ich, sind wir zumindest auf dem Weg dorthin. Allerdings, das muss man eben sagen, die Fantasie nach den Q1-Zahlen, das, was Sie angesprochen haben, die waren ja gut. Da kam aber vor allen Dingen, kam das durch die Halbleiterbranche. Die Halbleiterwerte gemessen am Branchenindex, dem Philadelphia Semiconductor Index, die haben die Magnificent Seven in diesem Jahr als Wachstumsstory komplett abgelöst. Der Semiconductor Index, also der Index der Halbleiterwerte, das muss man sich mal auf der Zunge zergehen lassen, der hat in den vergangenen 3 Monaten ein Plus von 88% erzielt. Das war die beste Performance in einem Quartal seit der Auflage des Index im Dezember 93. Zu was das geführt hat, kann man am Beispiel Intel sehen, denn die waren zwischenzeitlich mit einem KGV für 2026 von 128 bewertet. Das ist für mich, trotz aller Fantasie, eine überhaupt nicht nachhaltige Bewertung.
Und dann kam ja noch SpaceX an die Börse, also das Unternehmen von niemand Geringerem als Elon Musk. Und es war ja das größte IPO der bisherigen Geschichte.
Ja, absolut. Und das ist ganz wichtig, dass Sie das ansprechen, denn das war ja ein Politikum. Also die Finanzindustrie hatte ja ein Interesse an einer guten Börsenstimmung, damit die Emission gelingt. Ansonsten wäre den beteiligten Banken ja durchaus einiges an Einnahmen durch die Lappen gegangen. Allerdings, es hat ja funktioniert. Die Aktie hat in den ersten Tagen auch wunderbar performt. Aber mal abgesehen von Halbleiter und SpaceX muss man eben auch konstatieren, dass unter dem Strich das gesamte zweite Quartal für den Tech-Bereich wirklich hervorragend war. Nehmen wir mal Beispiel den Nasdaq 100, um das mal da an einer Zahl festzumachen. Der konnte das Quartal mit einem sehr großen, hohen Kursgewinn von 27% abschließen, immerhin.
Wohingegen dann der DAX nicht hinterherkam.
Nee, der DAX, also sagen wir mal, liest sich ja gar nicht so schlecht. Der DAX hat auf Quartalsbasis zwar auch etwas mehr als 10% zulegen können. Das hängt aber damit zusammen, dass der März eben ganz schlecht war nach dem Iran-Tief. Und dann eben 10% eben von dort aus zugelegt wurde. Betrachtet man das gesamte erste Halbjahr, dann hat der DAX plus von 2% und es fühlt sich ja auch zäh wie Kaugummi an im Vergleich zu anderen Indizes. Mhm.
Und dann kam pünktlich zum Start des zweiten Halbjahres, kann man ja schon fast sagen, sorgte unter anderem ein schwacher US-Arbeitsmarktbericht dafür, dass die Hoffnung zurückkam, dass die US-Notenbank wenigstens, die Fed, in diesem Jahr vielleicht doch die Zinsen nicht anhebt. Und der DAX kletterte auf ein neues Allzeithoch.
Ja, stimmt, ist korrekt. Vielleicht mal einen Blick zurück, dass wir das ein bisschen einordnen. Denn das ist charttechnisch nicht uninteressant und ganz spannend im Moment. Grundsätzlich, wir haben gesehen, im Grunde pendelte der DAX über ein Jahr jetzt zwischen 23.000 und 25.5. Und nach so einer langen Seitwärtstendenz führt ein Ausbruch in die eine oder andere Richtung zu einer zunehmenden Dynamik. Und wir haben jetzt genau, wir haben diese Woche gesehen, dass der DAX über diese 25.5 ausgebrochen ist. Positives Zeichen und möglicherweise war der Arbeitsmarktbericht die auslösende Nachricht. Aber wir haben auch in den letzten Tagen gesehen, dass der DAX wieder zurückgefallen ist unter diese 25.500. Und was dazu kommt, der DAX ist ein Performance-Index. Der Kurs DAX, der hat noch kein neues All-Time-High erreicht.
Können Sie da vielleicht einmal kurz zur Einordnung für den einen oder anderen Hörer den Unterschied zwischen dem Performance-Index und dem Kursindex DAX erklären?
Ja klar, sehr gerne. Also es ist so, international werden alle großen Indizes, also beispielsweise Dow Jones oder S&P oder Eurostoxx, die werden ohne Dividenden berechnet. Der DAX ist international eine Ausnahme. In die DAX-Berechnung fließen alle gezahlten Dividenden mit ein. Und gerade jetzt, nach der Dividendensaison im April, Mai, hat der DAX, wenn er kursmäßig stehen geblieben wäre, wäre er trotzdem gestiegen, weil die Dividenden obendrauf gekommen sind. Und bei dem Kurs DAX werden die Dividenden beiseite gelassen. Er ist also vergleichbar mit allen anderen internationalen Indizes. So, und da ist eben genau das gerade der Fall, was ich eben kurz erläutert hatte. Der Performance DAX, also mit Dividenden, hat kurzzeitig ein neues All-Time-High generiert, der Kurs DAX aber nicht. Und damit ist das nicht bestätigt. Das ist ein Warnsignal, da muss man drauf achten.
Inwieweit deutet der Kurs DAX auf einen Fehlausbruch hin?
Ja, da er nicht nachzieht, ist da zumindest an der Stelle keine Bestätigung vorhanden. Hm. Und wie gesagt, wir sind jetzt wieder unter die 25.5 und da müssen wir jetzt nun mal wirklich schauen, wie sich das jetzt weiterentwickelt. Sollte das jetzt, heute ist Freitag, wenn diese Woche unter 25.5 unter dem alten Allzeithoch endet, dann muss man erstmal sagen, das war ein Fehlausbruch, eine sogenannte Bullenfalle. Und das ist kein gutes Zeichen. Das würde aber auch interessanterweise in das bevorstehende Quartal passen, saisonalitätenbedingt. Denn wir haben ja ein Zwischenwahljahr in den USA im Rahmen eines Präsidentschaftszyklus. Und da sind die dritten Quartale eher schwierig.
Und möglicherweise dann könnte ja auch noch die Entscheidungen der Notenbanken, der EZB beziehungsweise auch der FED dann noch eine entscheidende Rolle spielen. Inwieweit sind denn da inzwischen die Einschätzungen für das weitere Vorgehen? Also Kevin Warsh hatte sich ja nicht wirklich in die Karten schauen lassen. Dann daraufhin kam dann die Sorge auf, könnte eventuell doch zu einer Zinsanhebung kommen. Der Arbeitsmarktbericht war dann wiederum so ein bisschen ein Befreiungsschlag, eventuell doch nicht. Wie sind denn da mittlerweile so die Einschätzungen?
Also ich glaube, dass das, was Sie ansprechen, ein ganz wichtiges Thema ist. Nicht nur für jetzt das nächste Quartal, sondern grundsätzlich. Aber bleiben wir erstmal bei der aktuellen Situation. Ich würde erstmal einen kurzen Blick auf die EZB werfen. Da hatten wir ja jetzt im Juni auf der letzten geldpolitischen Sitzung die erste Zinserhöhung seit 2023. Allerdings ist es so, dass die Kommunikationsstrategie, die EZB ist sehr klar, auch in ihrer Forward Guidance. Und das ist, der Markt kann sich darauf ein Stück weit einstellen und da ist im Moment nichts weiter geplant. Somit ist mit einer Überraschung seitens der EZB kaum zu rechnen. Das ist erstmal positiv. Aber Sie haben es angesprochen, der Wechsel von Kevin Warsh an der Spitze der FED, also er hat ja von Jerome Powell das Amt des Präsidenten übernommen, das ist eine große Unbekannte. Denn ich finde es schon sehr erstaunlich, unabhängig von der Zinsentscheidung, im Moment wurden die Zinsen ja nicht verändert, was Warsh alles gesagt hat. Also er deutete ja an, dass er die FED von Grund auf erneuern möchte und alles auf den Prüfstand stellt. Und das beinhaltet für ihn alles. Das heißt beispielsweise die Kommunikationsstrategie oder die Auswahl der Daten, die für eine Zinsentscheidung analysiert werden. Zudem hat er immer wieder gesagt, dass er die Bilanz der FED verkleinern möchte. Was nichts anderes bedeutet, als dass die Maßnahmen der letzten 18 Jahre, wie zum Beispiel Käufe von Staatsanleihen, das würde er beenden wollen. Dies würde aber dem Markt Liquidität entziehen. Und zudem, na klar, der ist abhängig von der Inflationsentwicklung. Das stellt er in den zentralen Mittelpunkt, die Bekämpfung der Inflation. Und da ist er ja nun mal im Moment, er würde gerne die Zinsen senken, aber er wird natürlich auch zu einem erheblichen Teil von den Geschehnissen in der Straße von Hormuz gelenkt.
Ja. Und was können wir dann, auch wenn es in der aktuellen Zeit, das ist nicht von der Hand zu weisen, schwierig ist, vorausgerichtete Aussagen zu treffen. Was können wir denn bis Dezember erwarten? Also es ist ja unter anderem stehen ja, wie wir es gerade schon gesagt haben, die Zwischenwahlen an in den USA.
Ja, definitiv. Also das ist vielschichtig. Und ich befürchte eben, dass Anleger im Moment, vor allen Dingen im dritten Quartal, gute Nerven brauchen werden. Zum einen sind die Bewertungen am Aktienmarkt eben, das haben wir schon mal angedeutet, an vielen Stellen sehr hoch bis ambitioniert. Und diese Lage oder diese Situation trifft auf eine Lage in der Welt, wo durchaus negatives Überraschungspotenzial da ist. Zinsentwicklung, Inflationsentwicklung, hohe Staatsschulden, das hängt ja auch alles miteinander zusammen. Und natürlich dann eben auch die weitere Entwicklung im Irankrieg. Ja, und dazu kommt dann ein angeschlagener und unberechenbarer Präsident Donald Trump, der, wie Sie sagen, noch versuchen will, die Kongresswahlen zu drehen. Seine Umfragewerte sind schlecht. Er würde die Mehrheit im Repräsentantenhaus verlieren, kann damit nicht mehr durchregieren. Und ich könnte mir sehr gut vorstellen, dass das eben zu Unsicherheiten auch führt jetzt in den nächsten Wochen. Und das ist total interessant, denn wenn man die Saisonalität betrachtet, sind Zwischenwahljahre im dritten Quartal wirklich schwach. Und das kommt ja, das war immer so. Und das ist ja, kommt ja auch nicht von ungefähr, weil man muss sich mal vergegenwärtigen, es ist immer Unsicherheit gewesen vor einer Kongresswahl. Wie sieht der Kongress aus? Denn der Kongress bestimmt ja auch maßgeblich nachher die Wirtschaftspolitik mit dem Präsidenten und, je nachdem wie die Mehrheiten sind, wie ist die künftige Gestaltungsfreiheit des amtierenden Präsidenten? Geht das Programm, was er bisher gemacht hat, so weiter oder ändert sich was? Und das ist der Grund, warum in der Regel im dritten Quartal kurz vor den Wahlen Unsicherheit am Markt auftritt.
Kommen wir nochmal vielleicht auf die charttechnische Sicht auch zurück. Wo könnte es dahin gehen?
Gerne. Also kommen wir vielleicht erstmal auf den DAX zu sprechen. Da hatte ich ja kurz vorhin angedeutet, der DAX, der ist seit einem Jahr bei 22.000 bis 23.000 Punkten recht gut abgesichert. Da ist eine gute Unterstützungszone. Und bis dahin kann es immer gehen. Das sollten Anleger mit einkalkulieren. Allerdings fällt diese Zone nach unten, dann muss man auch durchaus mal wieder ein Niveau von 19.000 bis 20.000 Punkten mit einkalkulieren. Im S&P 500 ist es etwas anders. Da sind wir auf steigende Kurse gewesen jetzt in den letzten Monaten und hatten ein neues Rekordhoch bei 7.700. Von da ab korrigiert es jetzt. Das alte Rekordniveau von 7.000, bevor der Markt jetzt in dieser Phase ausgebrochen ist, das könnten wir sehen. Das wäre aber nicht dramatisch. Das wäre sogar charttechnisch ein mustergültiger Test des alten Ausbruchsniveaus. Also 7.000 Punkte auch einkalkulieren, relativ ohne Probleme möglich. Auch da wiederum bricht diese Marke, muss man sich nochmal ungefähr 10% tiefer einsortieren bei ungefähr 6.400. Das war das Jahrestief bisher in diesem Jahr.
Und vielleicht zum Abschluss, wie stehen die Chancen für eine Jahresendrallye, dass man im Q3 jetzt Nerven braucht? Das hatten wir ja schon angesprochen, aber wie sieht's mit einer Jahresendrallye aus?
Frau Krüger, ich freue mich sehr, dass Sie mich das fragen. So nimmt nämlich dieser Podcast noch ein positives Ende, sonst würden die Menschen ja denken, was ist denn mit dem Betzel nicht in Ordnung? Nein, ernsthaft, Spaß beiseite. Das letzte Quartal, auch da wieder Saisonalität, ist nämlich in einem Zwischenwahljahr sehr positiv. Positiver noch als generell die vierten Quartale über alle Jahre hinweg. Mal als Beispiel, seit 1928 verlaufen nämlich die vierten Quartale im Zwischenwahljahr im S&P 500 im Durchschnitt doppelt so stark wie die ohnehin schon guten Quartale. Also unterm Strich würde ich sagen, Nerven bewahren, egal was kommt im dritten Quartal. Hat man Pulver trocken, sprich Liquidität, Geld in der Hinterhand und möchte das investieren, kann es manchmal etwas schwierig sein, in diesem emotional schwierigen Umfeld, wenn die Nachrichten schlecht sind, die Kurse gefallen sind, das zu investieren. Aber ich bin ganz guter Dinge, dass man da einen guten Zeitpunkt findet, denn das letzte Quartal, das ist positiv und dann wiederum schon mal ein kleiner Vorausblick. Die Vorwahljahre, denn da sind wir ja dann nächstes Jahr, die sind grundlegend wiederum gute Jahre.
Und ich würde sagen, darüber sprechen wir dann Ende diesen Jahres, dass wir dann schon mal einen Ausblick auf 2027 geben und warten mit Spannung ab, ob wir um Weihnachten uns dann hier wieder sprechen und alle zufrieden sind, wie sich das Jahr dann vielleicht doch noch zum Jahresende mit einer Jahresendrallye entwickelt hat.
Ja, sehr gerne. Ich würde mich freuen, wieder dabei sein zu dürfen und dann können wir mal gucken, ob ich da auch vielleicht ganz gut gelegen habe mit meiner Idee.
Auf jeden Fall. Und bis dahin halten wir euch wie immer auf unserer Homepage effekten-spiegel.com über das aktuelle Börsengeschehen auf dem Laufenden. Abonniert auch unbedingt unseren Newsletter unter effekten-spiegel.com/newsletter, um keine Infos mehr zu verpassen. Und schaltet auch das nächste Mal wieder ein. Bis dahin, bleibt gesund.